Ja, das ist der letzte Beitrag dieses Gottesdienstes. Es ist eine Predigt. Vielen Dank für all die Beiträge, die gekommen sind, denn das war der Volltreffer für meine Predigt. Das war die Vorbereitung für die Predigt. Und heute soll es gehen über meinen Sinn im Leben. Der Sinn des Lebens. Damals gab es weder TomTom, Navigon, Garmin oder sonst irgendein Navigationsgerät, sondern das Volk, es hatte ein Navigationsgerät. Es war Gott und Gott gebrauchte Mose und Aaron. Im Nachhinein wurde Josua und Kaleb drangenommen. Kurze Geschichte, worauf ich eigentlich hinaus will. Damit wir verstehen, wo das Volk herkam und wo es hingeführt wurde. Ihr kennt vielleicht alle Josef. Josef hatte die ganzen Brüder, die auf ihn neidisch waren. Sie verkauften ihn aufgrund ihres Hasses zu ihrem Bruder. Dieser Josef, er kam nach Ägypten. Josef, er war gottesfürchtig. Durch die Gunst hatte er es geschafft, der Minister von Ägypten zu werden. Ihr kennt vielleicht alle den Traum des Pharaos, den er gehabt hatte, über die 7 fetten Kühe und über die 7 mageren Kühe. Und die ganzen Traumdeuter, sie haben es nicht geschafft, den Traum zu deuten, aber sie haben gesagt, wir kennen einen. Wir kennen einen, der es schafft, diesen Traum zu deuten. Josef hat es geschafft in der Kraft Gottes. Josef hat prophezeit, dass es 7 fette Jahre gibt. Das heißt, es waren 7 gute Jahre und nachher kamen die 7 Hungersjahre. Als die 7 Jahre der Hungerszeit begannen, kamen die ganzen Länder drumherum nach Ägypten, weil sie gehört haben, in Ägypten gibt es Brot zu essen. Und somit auch die Brüder von Josef. Josef gab ihnen zu erkennen, dass er ihr Bruder war, denn sie erkannten ihn nicht. Somit kam das Volk Israel nach Ägypten. Sie lebten dort gut, bis Josef starb. Die Ägypter, die haben es mit der Angst bekommen. Als Josef starb, das Volk Israel wurde immer größer. Sie vermehrten sich und wenn ein Volk sich vermehrt, dann kann es schnell zu Unruhen kommen. Also haben die sich gedacht, bevor es so weit kommt, unterdrücken wir sie. Diese Gefangenschaft war schrecklich für die Israeliten. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid auf der Arbeit, ihr kennt alle das Thema Mobbing. Oder wenn man sich krank schreiben lässt, weil der Vorgesetzte gerade einem nicht passt oder die falschen Worte gesagt hat. Sowas gibt's. Und damals hatten die Israeliten ihre Arbeit ausführen müssen, indem dass einer hinter ihnen stand und wehe, sie waren zu langsam. Sie haben die Arbeit nicht so verrichtet, wie er das gerade hinten wollte. Dann haben sie einen Peitschenhieb gekriegt. Solche Gefangenschaft hat das Volk Israel erlebt. Gott hatte dieses Volk befreit durch viele Wunder. Er hat die Ägypter geschlagen durch viele Plagen. Er hat sie befreit. Und das Geniale fand ich, er hat das Volk nicht einfach nur aus Ägypten herausgeholt und gesagt, so, jetzt könnt ihr hingehen, wo ihr wollt, sondern er hat gesagt, ich gebe euch ein Land. Dieses Land, es heißt Kanaan. Und das Interessante ist, es ist nicht irgendein Land. Dieses Land sollte ihnen Ruhe bringen. Gott hatte dieses Land beschrieben. Er sagte, dieses Land ist nicht nur irgendein Land. Dieses Land, dort fließt Milch und Honig. Dort wachsen die besten Früchte. Und das Interessante ist, er sagte, egal wer dort lebt, egal wie viele dort leben, ob sie in Zelte leben oder ob sie Festungen haben, ob sie Riesenmauern haben, geht. Ich schicke euch, ihr werdet sie erobern. Als sie endlich vor diesem Land standen und Mose einige Kundschafter hineingeschickt hatte, das hatte man damals so gemacht, Kundschafter waren dafür da, um das Land zu erkundschaften, wie sieht es aus, ihre Beschaffenheit, wo leben die Völker, wie können wir sie am besten erobern. Und das Volk Israel stand draußen, es wartete auf die Kundschafter, denn sie wussten, Gott schickt sie. In der Hoffnung, die Kundschafter kommen gleich und sagen, wir gehen heute, wir gehen morgen, wir gehen in 5 Tage, wir gehen dort hinein und erobern die. 4. Mose 13, ab Vers 25 bis 33. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Merken wir, das, was ihnen vorausgesagt wurde, das stimmt. Die Kundschafter haben es bestätigt, die haben gesagt, es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und sie haben die besten Früchte da hinausgebracht. Aber, und jetzt kommt es, aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordans. Merken wir, was hier losgeht? Aber Josua und Kaleb, sie merken es sofort. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Merken wir, was hier abging? Die Kundschafter waren von ihrem Anblick des Landes, der Menschen, so überwältigt, und sie fingen gravierende Fehler an zu machen. Die Missstimmung war ihr Unglaube. Und ihr Unglaube war eine vierfache Provokation gegen Gott. Es war ein Angriff auf die Wahrheit Gottes. Sie griffen Gott jetzt an. Eigentlich hatte Gott doch gesagt: Geht, ich schicke euch, ihr werdet das Land erobern. Was machen sie? Anstatt das Land zu erobern, anstatt das Land anzugreifen, greifen sie Gott an. Das ist Unglaube. Gott wollte sie eigentlich damit belohnen. Er wollte sie doch in die Ruhe schicken. Der zweite Angriff war auf Gottes Macht. Denn der Unglaube hielt ihn für schwach und nicht imstande, das verheißene Land zu erobern. Der dritte Angriff war auf seine Umwandelbarkeit. Obwohl sie es nicht genau sagten, aber dennoch zeigten sie es mit ihrem Handeln. Sie waren der Meinung, dass Gott die Wunder, die er damals vollbracht hatte, er hatte das ägyptische Volk mit Plagen bestraft, und nachher, als das Volk vor diesem Meer stand, hat Gott auch wieder ein Riesenwunder gemacht. Er teilte das Meer, führte das israelitische Volk durch und die Ägypter ertranken. Und jetzt stehen sie vor diesem Land und glauben nicht mehr daran. Es war ein Angriff auf die väterliche Treue. Sie erweckten den Eindruck, als wenn er Erwartungen in ihnen wachrütteln würde, die er im Nachhinein nicht mehr einhalten würde. Jeder von uns ist mindestens einmal in dieser Situation im Leben, wo er sich das Ganze hinterfragt. Wo er fragt: Wozu lebe ich überhaupt? Oder wie soll ich mein Leben gestalten? Was will ich mit meinem Leben erreichen? Was ist nach meinem Tod? Gibt es eine Ewigkeit? Warum stellt sich ein jeder Mensch diese Frage? Und ich sage dir eins: Wenn es die Ewigkeit gibt, was wir heute feststellen werden, dann ist das Leben, das ich lebe, das du lebst, hier verdammt kurz. Der Hebräerbrief, der gibt uns eine Antwort darauf. Der Hebräerbrief wurde 60 nach Christi Tod geschrieben. Und wenn wir ihn anfangen zu lesen, dann werden wir erstmal merken, okay, er ist an die Juden geschrieben. Aber der Hebräerbrief ist genauso auch an uns gerichtet. Denn ich merke, wenn ich in meiner Welt lebe, in meiner Arbeitswelt, in meiner Geschäftswelt, wenn ich in den Geschäften herumgehe, dann sind die größten Themen nicht von Gott, nicht von Liebe, nicht von Tod, nicht von Ewigkeit. Die größten der Themen der Menschen wisst ihr selber. Politik, Wirtschaft, Sport. Wie kann ich vielleicht mein Reichtum erweitern, vergrößern, dass ich der Reichste bin? Diese Themen haben keinen Ewigkeitswert. Es sind wichtige Themen. Wir sind Familienväter, wir müssen unsere Familien ernähren. Ich muss mich mit Wirtschaft beschäftigen. Aber wie viel gebe ich dem in meinem Leben Raum? Sind das meine Randthemen oder sind das meine wichtigsten Themen? Das Thema überhaupt, vielleicht sollte Sabbatruhe heißen. Nach Hebräer 4, 1 bis 3, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sie nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Gleich wie jenen aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hatte. Wir haben gerade gelesen, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Diese Botschaft ist, Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Er hat unsere Sünden, für unsere Sünden ein Opfer dargebracht. Gleich wie jenen das Volk Israel. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Weißt du warum? Weißt du, warum denen damals es nichts geholfen hatte? Weil sie nicht geglaubt haben. Und bei uns kann es genauso wenig diese Heilsbotschaft helfen, wenn wir nicht glauben. Vers 3 gibt uns eine Verheißung, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hatte. Diese Sabbatruhe ist die Ewigkeit, von der wir heute schon einiges gehört haben. Die Sabbatruhe ist hier gemeint, die Ewigkeit, wenn ein Mensch, der hier lebt, der hier glaubt und entschläft, er stirbt nicht, er entschläft und geht in die Sabbatruhe ein. In das, wo er von seinen Werken ausruht, indem er ausruht, ständig gegen sein Fleisch anzukämpfen. Gott gibt hier eine Verheißung, dass wenn du glaubst, gehst du zu ihm ein. Aber es gibt immer Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, Ewigkeit. Was hat es mit der Ewigkeit auf sich? In der Antike haben die Griechen haben jetzt natürlich einen schlechten Ruf durch ihren Finanzskandal, aber früher waren es doch schlaue Leute, es waren immer die Gelehrten. Und damals, die Philosophen, Astronomen, Physiker, Mathematiker haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, die Ewigkeit müssen wir irgendwie berechnen. Wir müssen die Ewigkeit dem Menschen irgendwie auf Zahlen bringen. Wir müssen es beschreiben, umschreiben. Da die Ewigkeit aber weder einen Anfang hat, noch ein Ende, was wir im Wort lesen, haben sie gedacht, wir brauchen etwas, damit wir die Ewigkeit berechnen können. Also haben sie das Licht genommen. Damals haben sie einen fatalen Fehler gemacht, denn sie dachten, Licht wäre auch unendlich schnell. Ihre Berechnungen ergaben nichts. Und damals war es so, wenn du eine Forschung anfängst, dann musst du auch auf den Punkt kommen. Diese Philosophen, Astronomen, Physiker, sie kamen weder auf einen Punkt noch zu einem vernünftigen Ergebnis. Sie mussten sich vor Gericht verantworten. Das Gericht hat sie für schuldig gesprochen. Sie mussten alle sterben. Es war damals normal. Heute kannst du irgendeinen Blödsinn reden. Du kannst sagen, Gott gibt es nicht, du stirbst dafür nicht. Du kannst Gotteslästerung machen, du stirbst dafür nicht. Noch nicht. Erst als im Jahre 1620 der italienische Astronom es herausfand, dass Licht eine Geschwindigkeit hat, hatte der etwas erreicht. Er hat ein Rätsel gelöst, aber noch nicht um die Ewigkeit. Denn wenn er das um die Ewigkeit erreicht hätte, wenn er es verstanden hätte, wenn er es auf Zahlen irgendwie hinschreiben könnte, dann würde die Bibel heute lügen. Er hat nur das Rätsel und das Licht herausgefunden. Im 21. Jahrhundert nahm ein junger Astrophysiker Kopper-Feldinsky zusammen mit seiner Frau die Forschung wieder auf. Merken wir? Der Mensch will es immer wissen, von Generation zu Generation. Man will wissen, wie ist die Ewigkeit zu berechnen. Und diese haben mit bahnbrechendem Erfolg etwas geschafft. So meinten sie zumindest. 2014 wurde ihnen der Physikpreis für das Ablassen vom geistigen Blödsinn überreicht. Für mich ist diese Haltung ein Resultat. Wenn man versucht, Gott zu verstehen, ist es erstmal gut. Wenn du anfängst, an Gott zu glauben und das Wort anfängst zu lesen, dann denkst du, hey, was hat er da niedergeschrieben? Ich verstehe gar nichts. Weißt du warum? Weil Gott viel höher ist. Dieses Buch hat von Anfang bis Ende Fäden gezogen. Dieses Buch ergibt einen Sinn. Alles ergibt dort einen Sinn. Alles hat seine Richtigkeit. Aber wenn du versuchst, Gott zu reduzieren, wenn du versuchst, Gott mit dir auf eine Stufe zu stellen, dann ist das ein gefährlicher Weg. Gott widersteht immer den Hochmütigen. Was hat es jetzt mit der Ewigkeit auf sich? Hiob 36, 26 sagt, niemand kann beginnen, die Ewigkeit zu verstehen. Hätten damals die Philosophen, Mathematiker, Astronomen das gelesen, hätte das ihr Leben gerettet. Prediger 3, 11 sagt, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Merken wir, Gott hat die Ewigkeit jedem ins Herz gelegt. Aber nicht in den Kopf, nicht in den Verstand. Deswegen fragst du dich auch, was hat es mit der Ewigkeit auf sich? Jeder Mensch wird sich diese Frage stellen. Und doch gibt es die andere Seite. Psalm 14,1 beschreibt die, der Narr, so beschreibt die Bibel den. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Schlüssel ist zu glauben, was in dem Wort niedergeschrieben ist. Eine Geschichte, ein junger Holländer setzt sich in den Flieger. Holland kennen wir alle. Holland ist das Land, wo man die Drogen etwas leichter kriegen kann als sonst irgendwo. Es ist ganz legal. Und dieser junge Holländer wollte nach Singapur fliegen. Wenn du nach Singapur fliegst, erhältst du im Flugzeug eine Zugangskarte. Auf dieser Zugangskarte steht Todesstrafe für Drogenschmuggler. Und dieser nette junge Holländer, anstatt auf diesen stundenlangen Flug die Zugangskarte vernünftig zu lesen, missachtet er sie. Er fliegt eben drüber, er kennt das, AGB, gelesen, fertig, okay, weggesteckt, fertig. Er lernt Leute kennen in Singapur, verteilt seine Drogen und sagt, nimmt es, genießt es, ihr werdet euch toll fühlen. Als dieser Holländer erwischt wurde, kam er in Haft. Er wurde dem Richter vorgeführt. Der Richter hat ein sehr schnelles Urteil gefällt. Tod durch Erhängung. Das ist das, was sie dort machen. Das stand dort auf der Zugangskarte drauf. Wow, warte mal, Herr Richter, sagte der Holländer. Moment mal, erhängen? Was meinst du damit? Der Richter antwortete, du hast unser Gesetz gebrochen. Aber bei uns in Niederlande, da gibt es dafür keine Strafe. Bei uns ist das normal. Der Richter sagte, wir sind nicht da, wo du herkommst, sondern du hast hier das Gesetz gebrochen. Und ich glaube, dass diese Geschichte ein sehr schwacher Vergleich ist zu dem, dass wenn wir vor Jesus stehen werden, Jesus wird sagen, da wo du herkommst, USA, Spanien, Italien, Griechenland, Polen, Russland, Deutschland, es ist völlig egal. Diese Länder, sie waren sehr liberal. Und er wird dich auch verstehen, wie hart es für dich ist. Doch Johannes sagt, dass wir seine Botschaft, das Wort, das er uns hinterlassen hat, in seiner Ganzheit halten sollen. Falls es immer noch einen gibt, der sagt, es gibt keinen Gott, da möchte ich damit enden, aus einem Bruchteil der Schöpfung. Die Erde rotiert am Äquator mit etwa 1600 Kilometer pro Stunde um ihre Achse. Würde die Geschwindigkeit nur 160 km/h betragen, wären unsere Tage und Nächte 10-mal so lang und unser Planet wäre abwechselnd verbrannt und gefroren. Was heißt das? Unter solchen Umständen kann gar keine Vegetation entstehen. Es kann kein Leben auf dieser Erde herrschen. Wäre die Erde nur so klein wie der Mond, würde die Schwerkraft nicht ausreichen, um für uns Menschen genügend Luft festzuhalten. Doch wenn sie so groß wie der Jupiter, der Saturn oder der Uranus wäre, würde die extreme Schwerkraft menschliche Bewegung fast unmöglich machen. Wären wir der Sonne so nah wie die Venus, könnten wir die Hitze nicht ertragen. Befänden wir uns dagegen so weit entfernt wie der Mars, würden wir Nacht für Nacht Schnee und Eis erleben, selbst in den wärmsten Regionen. Merken wir, die Forscher, was machen die heute? Die suchen Leben auf anderen Planeten. Wären die Ozeane nur halb so groß wie jetzt, erhielten wir nur einen Viertel des Regens, den wir nun erhalten. Vielleicht sagst du, okay, mit der Hälfte des Regens komme ich klar, hier im Oberbergischen sowieso. Auf der ganzen Welt wird man sagen, gut, dann duschen wir halt jeden zweiten Tag und nicht jeden Tag. Reicht uns auch. Aber wären sie nur um ein Achtel größer, ein Achtel, das ist sehr wenig, dann würde unser Planet ein Sumpfgebiet sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal über ein Sumpfgebiet hinaus wolltest. Aber wenn du einem richtigen Sumpfgebiet begegnest, dann wirst du ein paar Schritte reinmachen, aber sofort wieder rückwärts gehen, weil du merkst, du kommst da nicht durch. In einem Sumpfgebiet ist Leben unmöglich. Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. Es würde zu einer Katastrophe führen, wenn die Ozeane bei dieser Temperatur erstarren würden, weil es dann kein Auftauen am Rand der Polregion mehr gäbe. Die Eismassen würden durch die Jahrhunderte immer gewaltiger werden. Um solcher Katastrophe vorzubeugen, gab Gott Salz ins Meer. Wie einfach. Aber dies war ein klitzekleiner Teil seiner gigantischen Schöpfung. Und wenn Gott dich nicht lieben würde, dann hätte er dir heute etwas ganz Nettes gesagt. Aber da er dich liebt, hat er dir heute etwas vorgehalten, nämlich die Folgen des Glaubens und des Unglaubens. Auch heute hat er dir die Wahl gegeben aus Liebe. Denk dran, die Ewigkeit ist unendlich. Sie ist unbegreiflich lang für uns. Das Leben hier und jetzt, ob du 30, 60, 90 Jahre lebst, ist völlig egal. Es ist mathematisch gesehen gleich null. Peng, vorbei. Die Antwort finden wir in dem Wort. Glaube und du wirst gerettet. Das ist die Verheißung, die Gott dir gibt. Gott segne uns im Nachdenken über die Ewigkeit, über das, wie verbringe ich mein Leben hier. Selbst als Gläubiger. Alles, was ich hier tue, ist etwas, was ich für die Ewigkeit tue. Alles wird Konsequenzen haben für unsere Ewigkeit. Gott segne uns dabei. Amen.